DevOps. Auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um DevOps. Von Dirk Söll.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts DevOps. Auf die Ohren und ins Hirn. Mein Name ist Dirk Söllner. Ich begleite Unternehmen auf dem Weg zu einer hochperformanten IT-Organisation. Das ist für mich auch DevOps. DevOps umfasst für mich dabei kulturelle, organisatorische, prozessuale und technische Aspekte. Diese diskutiere ich mit Experten aus der Praxis in diesem Podcast. Heute freue ich mich auf das Thema OKRs, der nächste Hype oder sinnvolles Rahmenwerk für moderne Mitarbeiterführung. Zu Gast habe ich Gregor Ilk. Gregor Ilk ist Future of Work Lead bei Accenture. Er kam 2013 als Product Manager zu Accenture und hat in seiner Anfangsphase neben zahlreichen Online- und Mobile-Anwendungen im B2B- und B2C-Umfeld unter anderem auch das Accenture-Startup Mobile Job über alle Phasen hinweg begleitet. Ende 2014 übernahm er dann die Rolle des Head of Product, um gemeinsam mit dem Produktmanagement, UX, Design und Development Team die bestmögliche Voraussetzung für hypothesenbasierte, kundenzentrierte Produktentwicklung bei Accenture zu schaffen. Ja, schon mal ein paar kleine schwierige Worte zum Anfang. Hallo Gregor, ich habe dich jetzt kurz vorgestellt. Habe ich irgendwas vergessen? Kann man noch was ergänzen?
Nee, war gute Einleitung, zumindest zu meiner jetzigen Position auf jeden Fall. Vielen Dank erstmal, ne, für die Einladung. Freut mich, dass wir hier ein bisschen uns unterhalten können. Vielleicht noch interessant sein könnte, dass ich, bevor ich bei Accenture angefangen habe, 2009 ein Unternehmen im Bereich Softwareentwicklung, also genauer gesagt im Bereich Videospieleentwicklung, gegründet habe. Zu dem Zeitpunkt hatte ich selber eigentlich gar keine Ahnung von Softwareentwicklung, muss das alles irgendwie sozusagen Learning by Doing lernen. Und genau, und wir haben das Glück gehabt, dass wir von Anfang an aber einen Producer damals, unser Producer an Bord hatten, der sich mit agiler Softwareentwicklung beschäftigt hat und das auch bei uns direkt von Anfang an eingeführt hat. Das heißt, wir haben 2009 begonnen, mit Scrum zu arbeiten. Das habe ich dann sozusagen in dem Unternehmen 4 Jahre lang aktiv gemacht, einiges gelernt, auch einiges falsch gemacht und konnte das dann auch ganz gut in die Arbeit bei Accenture einbringen.
Lernen durch Fehler.
Lernen durch Fehler, absolut.
Okay. Richtig, ja. Ja, okay. Gut, jetzt sind wir im DevOps-Podcast. Ich habe ja eben schon das Thema angekündigt, aber bevor wir auf das Thema eingehen, frage ich meine Gäste im Podcast immer, wie sie denn DevOps definieren? Wie würdest du denn DevOps definieren?
Ja, wirklich gute Frage, mit der wir uns tatsächlich bei Accenture auch immer mal wieder beschäftigen, weil man es, glaube ich, sehr aus der technischen Sicht sehen kann. Man kann es, glaube ich, aber auch sehr aus dem, sag ich mal, aus dem Bereich sehen. Also für uns, ne, irgendwie ist es ja quasi die Schnittstelle zwischen Development und Operations. So. Also man überlegt quasi, wie kann man eigentlich eine bestmögliche Arbeitsumgebung für das Entwicklungsteam schaffen. So haben wir das gesehen. Und da gehören für uns rein technische Aspekte dazu, also von welche Tools, welche Software nutzen wir, wie kann man vielleicht auch Setup-Prozesse vereinfachen, genau generell, welche Prozesse gibt es. Aber auch natürlich, und das ist bei uns, glaube ich, auch ein großer Aspekt, wie können wir generell die Rahmenbedingungen schaffen, also dass man sozusagen das Software-Team bestmöglich in die also in die gesamte Produktentwicklung mit einbezieht. Ich glaube, das ist so eine Problematik, die nicht nur bei uns und auch, hört man auch woanders, Entwickler haben, dass man sich manchmal so ein bisschen losgelöst fühlen und dann teilweise Aufgaben einfach über den Zaun geworfen werden und dann muss es fertig werden bis zu einem bestimmten Zeitpunkt und sind auch die Entwickler quasi die Letzten in der Nahrungskette, die dann irgendwie das ausbügeln müssen, was vorne im Businessbereich quasi festgelegt wurde und da sozusagen Rahmen zu schaffen, eine gute Kultur zu schaffen, dass man da wirklich in crossfunktionalen Teams bestmögliche Ergebnisse hinkriegt, das ist schon so auch ein Teil, der für mich jetzt in den Bereich DevOps mit reinfließen würde.
Okay. Du hast es eben von dem Ende an der Nahrungskette gesprochen. So aus meiner Sicht ist in den Unternehmen, in denen ich häufiger tätig bin, eigentlich der Betrieb, also der Ops-Bereich am Ende der Nahrungskette. Das heißt, die Entwickler kriegen Anforderungen über den Zaun geschmissen, aber schmeißen dann selber ihre entwickelten Applikationen über den Zaun und der Betrieb muss dann betreiben. Ist das für euch auch ein Thema?
Also es ist ja so, dass wir, also wenn wir Softwareentwicklung machen, dann übergeben wir die in der Regel ja dann an irgendeiner Stelle sozusagen. Also wir sind jetzt kein Produktunternehmen, Adventure. Ich weiß nicht, ob vielleicht nochmal interessant. Also Adventure ist ja eine Innovationsberatung. Also du hattest vorher schon mal so ein bisschen die Einleitung gemacht. Wir haben angefangen damals mit eigenen Startups, wie zum Beispiel das Beispiel Mobile Jobs. Mittlerweile arbeiten wir aber fast ausschließlich, also als Beratungsunternehmen ja, für große Konzerne, Mittelständler. Und was wir tun, ist, dass wir versuchen, durch hypothesenbasiertes Testen, also dass wir sozusagen, es kommt eine Idee und wir versuchen möglichst schlank herauszufinden, ob es funktioniert. Das funktioniert, das tun wir häufig auch schon also ohne eigentliche Softwareentwicklung oder nur mit Prototypen oder auch No-Code oder Low-Code Tools, um erstmal sozusagen ein Gefühl dafür zu kriegen, ob die Idee funktionieren könnte, ob die beim Markt verfängt. Und wenn wir dann quasi da die ersten Validierungen haben, okay, das könnte wirklich so und so klappen, dann fängt die Softwareentwicklung an. Und wenn wir dann aber an dem Punkt sind, wo wir sagen, wir haben jetzt quasi die wichtigsten Fragen beantwortet, also interessiert das, was wir uns da überlegt haben, überhaupt jemanden gibt's, haben wir Kanäle, um die Leute zu erreichen und ist es irgendwie technisch machbar, indem wir das quasi als erste Software-Variante gebaut haben, dann wird es in einer Übergabephase dann an den Kunden übergeben. Das heißt, den Betrieb, der ist jetzt aus unserer Sicht dann quasi gar nicht mehr bei uns, so, ne? Also in der Anfangsphase natürlich schon. Aber bei uns ist es tatsächlich so, dass mit Fertigstellung der Software wird das ja dann, also um die Frage zu beantworten, ich glaube, bei uns ist es schon gefühlt so, dass wenn wir das auf unsere Projekte betrachten, dann ist es schon so, dass am Ende eigentlich so, also sozusagen die Softwareentwicklung der letzte Schritt ist, so, ne? Also dann.
Okay, das heißt, ihr habt mit dem Ops-Bereich in der Form nichts zu tun, aus dem, würde ich klassischen DevOps-Bereich. Aber interessant ist, dass du ja auch schon gesagt hast, dass ihr versucht, eben Business mit einzubinden. Und das ist ja das, wir sind ja in der IT so richtig gut darin, Buzzwords zu erfinden. Und wir reden ja auch über ein Buzzword, über einen Hype. Und insofern, wenn das Buzzword DevOps nicht mehr ausreicht, dann gibt es ja schon BizDevOps und dann sind wir ja bei euch wieder mit dabei. So, dann lass uns mal zum Thema kommen. OKRs hatten wir gesagt, der nächste Hype oder sinnvolles Rahmenwerk für moderne Mitarbeiterführung. Wir hatten ja eben schon über Hype und Buzzwords gesprochen. Vielleicht sollten wir einfach mal anfangen zu erklären, was OKRs überhaupt sind, für die, die das noch nicht kennen.
Okay, genau. OKR ist die Abkürzung für Objectives and Key Results. Das ist im Prinzip ein Management-Framework zur Zielsetzung. Also es geht darum, wie kann man eigentlich in einem Unternehmen sinnvoll Ziele setzen. Das ist tatsächlich jetzt gar nicht so neu. Also die ursprüngliche Idee oder das ursprüngliche Konzept wurde schon entwickelt vom Andy Grove bei Intel ja, das war Ende der 70er Jahre. Und letztendlich ging es ihm darum, dass man den Leuten nicht sagt, also nicht dieses Management by Task, ne? Also ich gehe hin und sage einer Person hier, du machst jetzt bitte das und dann machst du bitte das und dann machst du bitte das und wenn das nicht rechtzeitig fertig wird, dann gibt es Ärger, sondern dass man quasi sinnvolle Ziele setzt und das wird quasi, und diese sinnvollen Ziele, dafür gibt es das Framework. Also wie kann man sozusagen so ein Ziel setzen, und wie kann man einen Rahmen setzen, um den Leuten größtmögliche Freiheit bei der Auswahl der Maßnahmen und der Methoden zu geben, aber trotzdem ein sehr klares, messbares Ziel, um dann auch nachhaltig zu entscheiden, haben wir gerade das Richtige getan oder nicht. Das ist so die Grundidee, können wir später nochmal im Detail drauf eingehen. Das, glaube ich, lange Zeit gar nicht so eine große Rolle gespielt. Das hat dann den ersten größeren Hype erfahren, als es der Joe Doerr bei Google eingeführt hat. Da gab es auch so einen kleinen TED-Talk dazu, oder ein TED-Talk und auch ein YouTube-Video, ein etwas längeres, wo er das nochmal erklärt hat, das ganze Konzept. Das war auch schon ein paar Jahre her, das war, glaube ich, 2005, 2006, nicht drauf festnageln hier. Und da hat es quasi so eine kleine Renaissance erlebt, gerade die großen Tech-Unternehmen dieses Prinzip dann für sich entdeckt, also Google damals, aber auch ganz viele andere, auch in Deutschland mittlerweile, Zalando, BMW, Edeka, also es gibt tatsächlich Spiegel Online, also es gibt wirklich auch mittlerweile in Deutschland ganz viele große Unternehmen, meistens welche, die in irgendeiner Form mit Digitalisierung zu tun haben, aber nicht nur, wie das Beispiel Edeka zeigt, die sozusagen den Mehrwert von OKRs für sich entdeckt haben. So. Und wir bei Adventure haben da auch 2013 im Prinzip mit den ersten Projekten angefangen, auch mit OKRs zu arbeiten und helfen mittlerweile aber auch anderen Unternehmen, dieses Framework für sich einzusetzen. So.
Ja, du hast eben auch gesagt, wir gehen später im Detail nochmal drauf ein. Du hast ja auch, wie ich finde, einen sehr schönen Blog dazu geschrieben. Auch den verlinke ich natürlich dann auch in den Shownotes. Wenn ich das so höre, dann klingt das für mich so ein bisschen wie Management by Objectives. Also wäre hier erstmal dann nichts Neues.
Genau, also ich glaube, dass die Grundidee ist schon ähnlich. Ne? Also es geht ja letztendlich wie bei allen Sachen. Ne? Es ist jetzt ja nicht so, dass da plötzlich was komplett Neues kommt und das hat noch nie jemand gemacht. So, das ist, ich glaube, das ist bei jedem dieser Buzzwords, also sei es Working Out Loud oder agil oder so, das ist ja nicht so, dass noch nie vor 2001 jemand agil gearbeitet hat, bevor es das Agile Manifest gab, sozusagen. Es ist ja nur, dass es dann einmal quasi, wie das nächste Name schon sagt, manifestiert wurde. So, und das ist, glaube ich, bei OKRs so ähnlich, dass da quasi dieses Rahmenwerk einmal formuliert wurde und dann gesagt wurde, okay, man kann das als Schablone nehmen, um sozusagen bestimmte Ziele zu erreichen. Und das muss aber auch klar sein, wie auch bei den anderen Frameworks, dass es eben, also es ist halt erstmal nur eine Schablone, also ein theoretischer Hintergrund. So, man muss natürlich dann in jedem Unternehmen schauen, was genau passt da, also was möchte ich damit erreichen, also sozusagen den Grund verstehen dahinter, die Theorie verstehen und dann aber gucken, wie kann man das für das eigene Unternehmen sinnvoll adaptieren. So, ne? Also das ist eigentlich so, glaube ich, die größte Herausforderung bei den meisten Frameworks, auch bei OKRs. Aber bei OKRs für mich so der Punkt ist, dass es relativ klar ist, also erstmal einfach zu verstehen, was man damit erreichen möchte. In der Umsetzung dann nicht ganz so einfach. Können wir sicherlich auch nochmal drüber reden. Aber man hat auch recht greifbare Ergebnisse, wenn man den Prozess einmal durchgelaufen ist. So. Also man kann sozusagen, man kann, glaube ich, sehr gut verstehen, den Mehrwert davon, wenn man es dann einmal angewendet hat, was vielleicht bei anderen Frameworks nicht ganz so einfach ist.
Wo sind denn die Unterschiede zum Management by Objectives?
Also ich glaube, der Fokus auf die Key Results sozusagen, also auf die konkreten messbaren Ergebnisse innerhalb von einem bestimmten Zyklus, das wäre für mich der Unterschied. Also dass man diese Schlüsselergebnisse, die sind ja ganz klar so definiert, dass es eben darum geht, den Effekt zu messen. Also es geht nicht darum, irgendeine Maßnahme durchzuführen. Nicht? Die Lieferung einer Software an sich ist jetzt vielleicht noch gar nicht das Schlüsselergebnis, was man erreichen möchte. Das ist die Erstellung des Codes, sondern man hat ja irgendwie immer die Frage, was soll eigentlich, welchen Mehrwert haben wir denn da? Für wen machen wir denn das überhaupt? Und wie machen wir messbar, dass da wirklich auch der Mehrwert entsteht? Ich glaube, das ist ein Punkt, den ich sehr wertvoll finde bei OKRs. Vielleicht auch eine Abgrenzung sein könnte zum Management bei Objectives. Ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden, aber es ist natürlich ein von der reinen Methodik her schon ein agiles Framework, aber man kann und funktioniert daher auch sehr gut mit agilen Projektmanagement-Methodiken, wie zum Beispiel Scrum oder Kanban. Aber es ist nicht die Grundvoraussetzung. Also man kann OKRs quasi in jedem, also mit jeder Projektmanagement-Methode nutzen, theoretisch, also auch mit Wasserfall, wenn es nicht anders geht. Aber vielleicht wäre es dazu hilfreich, nochmal so ein bisschen diesen OKR-Zyklus zu beschreiben, weil ich glaube, das Das würde es vielleicht ein bisschen besser verdeutlichen.
Ja gut, dann sollte man die Chance nutzen. Dann erklär doch mal ein bisschen, was da sich im Detail hinter verbirgt.
Als Grundlage dient für die OKRs normalerweise eben eine auf Unternehmensebene so eine Art Vision oder Mission, wo es hingehen soll. Das ist ja klar, das geben sich ja viele Unternehmen oder haben auch viele Unternehmen. Und dann fehlt oft den Leuten, das haben wir auch selber erfahren, so die Brücke zu, wie operationalisiere ich das? Also wie mache ich aus der großen Vision oder Mission, die wir jetzt haben, wie bringe ich das in mein tägliches Geschäft runter? So, ne? Also so diese Brücke zwischen der Unternehmensstrategie und dann der Projektmanagement-Methode, wie zum Beispiel Scrum oder so. Und da setzt eigentlich das OKR-Framework an, dass man sagt, okay, man bricht quasi diese Strategie erstmal runter auf überschaubare Zeiträume. Normalerweise sind das so 4 bis 6 Monate. Wir bei Adventure zum Beispiel nutzen so einen 4-monatigen Zeitraum und definiert dann für die 4 Monate ein Objective und oder mehrere Objectives und die dazugehörigen Key Results. Also das passiert dann zum Beispiel erstmal auf Management-Ebene, dass man sich hinsetzt und sagt, wir wollen mit dem Objective quasi die Richtung vorgeben. Also so in welche, das ist qualitativ formuliert, also in welche Richtung kann es gehen. Mit unserem Unternehmen auch abgeleitet von der Unternehmensstrategie zum Beispiel. Und können wir mal vielleicht ein Beispiel überlegen, bei vielleicht aus einem anderen Bereich bei Edeka, war es so, dass die haben den Unternehmenszweck, ja, wir sind irgendwie, das ist ja eine genossenschaftlich organisiert, die haben das Unternehmenszweck, wir wollen selbstständige Unternehmer aus dem mittelständischen Lebensmitteleinzelhandels dazu befähigen, wirtschaftlich gesunde und voll existenzfähige Betriebe aufzubauen. Und die Vision, die sie haben, ist halt dieses, wir lieben Lebensmittel, das kennt ja jeder, ne? Das ist auch in der Werbung vertreten, ne? Wir lieben Lebensmittel. Und weil wir Lebensmittel lieben, ist halt keiner kompetenter in Sachen Lebensmittel als Edeka. So, das ist jetzt erstmal die Vision und die muss man irgendwie greifbar machen. Und haben dann gesagt, die haben das vor 3 Jahren, als sie es eingeführt haben, haben sie dann die Mission ausgerufen, wir haben jetzt das Jahr der gesunden Ernährung und dann gab es eben die insgesamt 4.500 Einzelhändler mit 370.000 Mitarbeitern, die dann irgendwie ja was daraus machen mussten. Und dann ging es halt runter, dass dann die einzelne Filiale sozusagen gesagt hat, wie können wir das für uns nutzbar machen? Und dann gab es eben ein Objective, wir wollen gesunde Produkte etablieren. Das ist jetzt erstmal sehr qualitativ, ne? Also das heißt, da ist noch nicht definiert, was heißt es eigentlich genau. Es ist aber sehr eingängig formuliert. Das heißt, wenn ich einen Edeka-Mitarbeiter dann gefragt hätte, worum geht es denn euch gerade irgendwie in den nächsten 4 Monaten oder in den nächsten 6 Monaten, konnte er sagen, ja, uns geht es darum, gesunde Produkte zu etablieren. So, das ist erstmal super. Und dann war die nächste Frage aber, wir haben jetzt die Richtung, aber wir müssen ja wissen, wie weit kommen wir denn eigentlich in den nächsten 4 Monaten? Also was müssen wir eigentlich erreicht haben? Und da kommen dann eben diese Key Results ins Spiel, die meines Erachtens so wertvoll sind, weil es dann darum geht, konkrete, messbare Zustände in der Zukunft zu definieren, anhand deren man dann eben festlegen kann, sind wir unserem übergeordneten Objective näher gekommen oder eben nicht. In dem Fall war es dann so, die hatten dann sowas wie, wir haben 100 zuckerfreie Schokoladen verkauft oder wir haben 300 kalorienfreie Zucker verkauft. Also so, ne? Also wirklich ganz klar messbar. Aber eben nicht im Sinne von, was tun wir jetzt, um die zu verkaufen, ne? Wir machen jetzt irgendwie eine Marketingaktion oder sonst was, sondern erstmal nur, das ist das Ergebnis. So, das wollen wir in den nächsten 4 Monaten geschafft haben. Und dann gibt es dann jedem Mal quasi die Freiheit, da zu überlegen, wie können wir denn jetzt eigentlich dazu beitragen, um dieses Ziel, um diese messbaren Ergebnisse zu erreichen. So, ne? Und dann hat jeder Markt quasi, also das war sozusagen gesunde Produkte etablieren und wir haben 100 zuckerfreie Schokoladen verkauft, war quasi auf Unternehmensebene. Und dann hat jeder Markt quasi für sich überlegt, wie kann ich denn meine eigene Situation nutzen, meine eigenen Fähigkeiten, mein Team nutzen, um dazu einen Beitrag zu leisten. Also es wird dann so runterkaskadiert. Dann kann ein Markt zum Beispiel sagen, ja, okay, für uns ist es Objective, damit wir es hinkriegen, damit halt irgendwie das Unternehmen 100 zuckerfreie Schokoladen verkauft, wollen wir als Markt unsere Kunden von gesunder Ernährung überzeugen. So, das wäre dann quasi das Markt-Objective. Und dann kann daraufhin wieder Key Results definiert werden. Ne? Wie kriegen wir es denn hin, dass unsere Kunden von gesunder Ernährung überzeugt sind, indem wir zum Beispiel 3 Infoabende durchgeführt haben oder 4 Verkostungsstände aufgestellt haben. durchgeführt habe. So, ne? Also, und dann im Prozess kann man dann natürlich irgendwie verschiedene Ableitungen treffen. Ne? Also was, also welche Maßnahmen machen wir denn oder welche Maßnahmen führen wir denn durch, um da hinzukommen? Das ist so ein bisschen die Idee dahinter, dass man eigentlich erstmal sich gemeinsam darauf einigt, auf Unternehmensebene, was ist unser Objective, ne? Also qualitatives Ziel, wie machen wir das messbar, quantitativ, und dann quasi die eigenen, die einzelnen Abteilungen oder die einzelnen Teams, je nachdem, wie so ein Unternehmen strukturiert ist, dann davon ableiten wiederum, wie sie ihr Objective definieren und wie sie dann sozusagen die Key Results gemessen an den eigenen Fähigkeiten dann setzen. Das ist so ein bisschen das, der Prozess, genau.
Ja, für mich ein schönes plastisches Beispiel, gerade weil es ja auch doch um bei Edeka sich jetzt um viele Mitarbeiter dreht, zumal die ja auch, glaube ich, gar nicht fest angestellt sind bei Edeka, sondern genau, eben für die einzelnen mittelständischen Läden gelten. Also hast ja auch keine Durchgängigkeit in einer, ich sag mal, Hierarchiekette quasi an der Stelle.
Absolut, das war auch der Grund oder das war auch die Herausforderung, die hatten. Die haben gesagt, okay, wir haben ganz, also sozusagen natürlich unter dem Dach Edeka, aber sozusagen dann trotzdem sehr heterogenes Feld, ne, also auch die Leute, die da angestellt sind, ja teilweise auch Minijobber und so, ne, und dann, wie kriegt man dann, also es war so eine Frage, wie kriegen wir sozusagen Motivation da rein, wie kriegen wir irgendwie eine Klarheit rein, was von den Leuten erwartet wird, also es sind so die Herausforderungen, die hatten, was, die haben unterschiedliche Arbeitszeiten, es gibt ein unterschiedliches Commitment, ständig wechselnde Teams, ein sehr hohes Stresslevel kennt man aus dem Einzelhandel, so, ne, und dann da irgendwie ein Framework zu finden, wo die Leute dann trotzdem, auch wenn sie nicht jeden Tag da sind oder wenn sie nicht jeden Tag beieinander sind, also trotzdem was haben, wie man gemeinsam an etwas arbeiten kann. Das war, glaube ich, der Auslöser, um das zu tun, sozusagen, um dieses Framework zu testen.
Ja, okay. Das hast du eben gesagt, ihr habt euch für einen 4-Monats-Zeitraum entschieden. Das klingt so, als ob man da frei ist. Also vielleicht dann nochmal die Frage, wo ist denn OKR beschrieben? Also gibt es dazu ein Buch oder gibt es dann eine Sammlung, eine Enzyklopädie? Also was müsste ich tun, was kann ich tun, wenn ich OKR quasi lernen will?
Es gibt natürlich auf YouTube Tutorials, also Beiträge, TED-Talks und so weiter, die man sich angucken kann. Wie gesagt, der John Durer ist da relativ umtriebig, der hat auch das Buch geschrieben, Measure What Matters, was man sich angucken kann. Es gibt auch Beratungen, die sich darauf spezialisiert haben. Also, wie gesagt, wir machen das auch. Wir sind jetzt ja nicht auf OKR spezialisiert, sondern generell auf Innovation und agile Methodik. Aber es gibt auch welche, die tatsächlich explizit quasi dieses ganze Thema vorantreiben. Auf deren Seiten findet man auch interessante Blogartikel dazu. Also, genau. Also letztendlich, wenn man OKR bei Google eingibt, dann findet man viele verschiedene Anlaufstellen. Es ist, glaube ich, nicht so, dass man jetzt, also man, natürlich kann man OKR falsch machen, aber dann nicht, weil es irgendwie die Regel vorgibt, dass man es so oder so machen kann, sondern eher, wenn man nicht genau verstanden hat, was damit bewirkt werden soll. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt, dass man einmal wirklich versteht, welche Vorteile OKRs bieten und was damit, also was getan werden muss oder was eingehalten werden muss, damit man diese Vorteile für das eigene Unternehmen sozusagen spürbar macht. Ob man dann den Zeitraum wählt von 4 Monaten für einen Zyklus oder 6 Monaten oder 5 Monaten oder 3 Monaten, das ist ja dann letztendlich doch auch eine individuelle Entscheidung, vielleicht auch branchenabhängig, vielleicht auch unternehmensgrößenabhängig. In einem Startup macht wahrscheinlich ein etwas kürzerer Zeitraum von 3 Monaten Sinn. In einem großen Unternehmen ist vielleicht auch 6 Monate völlig okay, so, ne? Also es geht ja eher darum, wie bricht man so eine größere Vision, die dann meistens irgendwie über 3 oder 5 oder 10 Jahre definiert wird, auf einen kleineren Zeitraum runter, so dass man quasi die Möglichkeit hat, wie wir es aus der agilen Methodik erkennen, zu iterieren, ne? Also das ist ja so die gleiche Idee hier. Man sagt, man definiert einen etwas kürzeren Zeitraum, hat dann quasi so eine Art störungsfreie Arbeitsphase und hat am Ende des Zeitraums die Möglichkeit zu prüfen, erstens haben wir die Ziele erreicht, inwiefern haben wir die erreicht, und zweitens ist es immer noch der richtige Weg, ne? Also es ist immer noch die Richtung, in die wir gehen wollen. So, ne? oder die uns weiterhilft im Sinne.
So wie du es eben erzählt hast, wenn ich das auch mal das Beispiel von Edeka nehme, das war ja jetzt so in deinem Beispiel eine punktuelle Aktion. Also man hat sich von der Strategie schon runtergebrochen. Das ist ja, könnte ja auch eine einmalige Aktion sein. Man könnte das sicherlich auch nutzen in einem Unternehmen. Das macht ihr ja vielleicht auch, dass man wirklich in einem, wahrscheinlich zu 4 Monate, das eben immer wieder schärft, neue OKRs definiert, wenn man eine neue Vision hat, wenn man das andere erreicht hat.
Also die echte Wirkung von OKRs, das haben wir auch selber gemerkt bei Adventure, die stellt sich wirklich erst ein, wenn man mehrere Zyklen durchlaufen ist. So, ne? Also letztendlich bieten OKRs ja so eine Art neuen Kommunikationsweg und eine Transparenz darüber. Also bei uns war es, bei Adventure war es so, dass wir hatten ja viele heterogene Teams, ne, die an vielen verschiedenen Themen gearbeitet haben, mit vielen verschiedenen Kunden zusammen, teilweise intern, teilweise extern. Und jedes für sich hat sich natürlich irgendwie Ziele gesetzt oder auch also so Projektziele definiert und so weiter. Und man hat gesehen, man konnte daran ermessen, ob das Projektteam sozusagen erfolgreich war im Sinne der eigenen Zielsetzung. Was uns aber gefehlt hat, war dieses, wo wollen wir denn als Adventure gemeinsam hin und wie kann sozusagen jedes einzelne Projektteam, egal ob intern oder extern sozusagen, dazu einen Beitrag leisten. Und als wir dann angefangen haben, OKRs quasi Adventure-weit zu denken, also es gab dann eben die Unternehmens-OKRs für Adventure und dann konnten die einzelnen Teams schauen, wie sie darauf einzahlen können. Und da hat sich für uns erst quasi diese ganze Kraft manifestiert, also dass wir dann gesehen haben, im Sinne von, wir sind jetzt auf dem Weg zu einer richtigen Netzwerkorganisation. Ne? Wir haben wirklich die verschiedenen Teams, die wissen, worum geht's Adventure und die können sich selber einbringen. Und das dann aber immer wieder zyklisch so, ne? Dass man sagt, okay, wir wissen, in den nächsten 4 Monaten geht's Adventure um das und das und das. Und jeder einzelne Bereich, jedes einzelne Team sagt, okay, unser Beitrag dazu ist so. Mhm. Und natürlich ändert sich das nicht komplett nach 4 Monaten für Adventure. Ne? Es ist nicht so, dass wir sozusagen 4 Monate das machen oder 4 Monate komplett was anderes. Aber der interessante Punkt ist, man wählt bei den OKRs ja immer Prioritäten, also letztendlich ist es auch ein Priorisierungswerkzeug, wo man explizit ja auch sagt, was machen wir nicht? Das ist ja das größte Problem, was viele Unternehmen haben. Man hat ganz viele Ideen, ganz viele Projekte fangen an und dann werden die nicht fertig und dann verlaufen die irgendwie im Sande. Und man überprüft ja nicht, wie der Status ist, man schließt die nicht ab und so weiter. Und da hat man so ganz viele offene Enden, die rumliegen. Und das ist eigentlich für uns so ein bisschen der größte Mehrwert gewesen, zu sagen, okay, für einen festgelegten Zeitraum wissen wir genau, was unsere höchste Priorität ist. Die anderen Sachen in diesen OKR-Definitionsworkshops, da kommen ja erstmal alle Themen auf einen Tisch, bevor dann quasi ausgewählt wird, um welche man sich kümmert. Die anderen Sachen, die sind sicherlich auch wichtig und die werden wir nicht wegschmeißen, so. Aber wir haben jetzt gerade erstmal den Fokus auf die 1, 2 oder 3 Themen. Und darum kümmern wir uns alle quasi gemeinsam, also wir ziehen alle an einem Strang, und haben die anderen Sachen erstmal alle gemeinsam depriorisiert, so, ne? Und die Annahme ist, nach 4 Monaten schauen wir uns an, wo wir stehen. Und wenn die Themen jetzt, die wir angegangen sind, wenn die sozusagen erstmal gelöst sind oder wir jetzt ein Problem beseitigen konnten, dann werden die quasi automatisch ja depriorisiert, weil dann in der Auswahl der neuen Themen wird ja dann irgendein anderes Thema hochploppen, das vielleicht im Zyklus davor auf Platz 4 oder 5 gewesen ist, ist jetzt vielleicht das wichtigste Thema. Wir haben es gemerkt bei uns, als wir angefangen haben, dass es erstmal sehr viele so, also dass sehr viel der Blick nach innen gerichtet wurde, wo es sehr viel darum ging, so um Hygienefaktoren, ne? Also was so interne Kommunikation, Teamzusammenarbeit und so. Ne? Also wir hatten viele, also den Mitarbeitern bei uns war in vielen Fällen wichtig, erstmal sozusagen die Zusammenarbeit zu verbessern. Und als das passiert ist, als wir dann sozusagen gesehen haben, okay, gut, wir haben jetzt Kommunikation verbessert, wir haben bessere Transparenz und so weiter und so fort, wurde der Blick wieder stärker nach außen gerichtet und plötzlich sind die anderen Themen hochgepoppt, wo es dann irgendwie vielleicht eher auch mal um, was weiß ich, um Marketingmaßnahmen oder so weiter ging. Ne? Also, und das war ganz interessant, so zu sehen, wie teilweise Themen einfach nach 4 Monaten noch nicht durch waren, die wurden dann weiter behandelt, ne? Wurden dann quasi einfach, hat man gesagt, wir schauen uns an, sind wieder hochpriorisiert, müssen wir weitermachen und dann aber Themen auch als gelöst quasi markiert wurden und wir gesagt haben, okay, super, da sind wir durch, wir können das als nächste angehen, so, ne? Und das finde ich ganz, ganz hilfreich und das geht natürlich nur, wenn man es wirklich zyklisch macht und vielleicht noch ein letzter Satz dazu, was natürlich auch total wichtig ist, ist der Lerneffekt der Methode, also der Mitarbeiter innerhalb der Methode an sich, so, ne? Also dieses OKRs definieren, sinnvolle Schlüsselergebnisse, also sinnvolle Key Results setzen, das ist auch ein, also das ist eine keine einfache Aufgabe. Und da sieht man auch, dass Teams, die das länger machen, da immer besser werden so und immer sinnvollere Ergebnisse setzen. Und da auch am Anfang gibt es dann Rückschläge, wo man sagt, okay, das war einfach zu groß oder das war nicht gut genug definiert oder so. Damit konnte man nichts anfangen. So. Also dieser Lerneffekt, der tritt natürlich auch erst ein, wenn man mehrere Zyklen durchlaufen hat.
Ganz klar, man muss das lernen und
also die Gefahr ist definitiv da. Also das haben wir auch am eigenen Leib erfahren, auch wenn wir das bei Kunden von uns etablieren, ist das auch immer ein Thema, ne? Also es gibt da, glaube ich, zwei Ebenen, die man betrachten muss, die man sich anschauen kann. Das eine ist natürlich, gibt es generell individuelle Zielvereinbarungen? Also haben die Mitarbeiter sozusagen individuelle Zielvereinbarungen, die vielleicht nicht direkt auf die Team-OKRs einzahlen, sondern denen im schlimmsten Fall auch noch sozusagen entgegenstehen. Das muss man sich definitiv anschauen. Und dann gibt es natürlich den großen Punkt, sind OKRs Zusatzarbeit? Also, das ist immer wieder ein Thema, weil man setzt sich ja, also man hat natürlich das ganz normale Kerngeschäft, das ganz normale Tagesgeschäft und dann kommt so ein dann wird so ein OKR definiert, wo dann irgendwie zusätzliche Aufgaben erstmal gefühlt entstehen. Und da muss man sich ganz, also man muss sich ganz klar bewusst machen, dass das Ziel von OKRs ist ja nicht, nochmal extra Aufwand bewusst zu verursachen, sondern das Ziel von OKRs ist ja quasi, das aktuelle Kerngeschäft zu verbessern, also sozusagen das, was man sowieso tut, einfach zu hinterfragen, zu schauen, was machen wir schon gut, was könnten wir besser machen, was können wir anders machen und dann quasi durch OKRs eine Fokussierung reinzubringen. Also das heißt, natürlich entsteht Extraaufwand, also wenn, einfaches Beispiel, wenn wir sagen, wir wollen jetzt irgendwie, Objective wäre, wir wollen irgendwie der beste fachliche Ansprechpartner für ein bestimmtes Thema sein. Das haben wir als Objective-Funktion definiert und wir sagen, wie können wir das eigentlich erreichen oder woher wissen wir, dass wir da weitergekommen sind, indem wir beispielsweise 50.000 Klicks auf unserem Blog haben. So, das könnte jetzt so ein Schlüsselergebnis sein. Dann muss man sich ja damit auseinandersetzen, wie kriegt man denn die Leute auf den Blog? Das heißt, man muss gegebenenfalls irgendwie Artikel schreiben oder man muss sich irgendwie mit einem Thema theoretisch auseinandersetzen, man muss es irgendwie konsolidieren. Sind vielleicht Sachen, die eigentlich gar nicht Teil des Kerngeschäfts gewesen sind, aber wenn man das tut sozusagen, dann verbessert sich ja automatisch auch die eigenen Ergebnisse im Kerngeschäft dadurch, also dadurch, dass man vielleicht mehr Leute auf dem Blog hat, hat man vielleicht ein besseres Image bei den Kunden oder man gewinnt vielleicht auch mehr Kunden oder man muss sich theoretisch eben damit auseinandersetzen, was man eigentlich tut. So. Also es sind ja alles dann idealerweise Dinge, die auf das eigentliche Kerngeschäft einzahlen. So. Das heißt, man muss sich dann auch diese Freiräume nehmen. Also das ist natürlich ein Konflikt und das ist auch was teilweise auch dazu führt, dass dann Key Results zum Beispiel nicht bearbeitet werden. Und das kann man nicht auf den Mitarbeitern abladen. Also deswegen ist es natürlich total wichtig, dass wenn ein Unternehmen OKRs einführt und dass es einerseits, also dass es auf jeden Fall natürlich vom Management, von der Geschäftsführung, also mitgetragen wird. Und dass sie sagen, okay, wir wollen das auf jeden Fall und sind auch die Konsequenzen bewusst. Das heißt, dass Leute auch an der Verbesserung des Betriebssystems sozusagen arbeiten und dafür auch Zeit zur Verfügung gestellt werden muss. Und das ist sozusagen so ein bisschen dieser gedankliche, ja, also das ist auf jeden Fall ein Konflikt, der immer wieder auftaucht, so weil es oft, oder vielleicht nicht oft, aber sozusagen es passiert, dass es so gerade in den ersten Zyklen wird es irgendwie unterschätzt oder es wird vergessen oder man adressiert es gar nicht. Und dann taucht es in der Regel quasi beim Review oder nach dem Abschluss des Zyklus dann auf und sagt, ja, wir hatten super Key Results uns gesetzt, wir haben es aber einfach nicht geschafft, weil wir einfach zu viele Kundenprojekte hatten oder zu viel alltägliche Aufgaben, sodass wir gar keine Zeit mehr hatten, um die anderen Dinge anzugehen. Und dieser Freiraum, der muss natürlich irgendwie mit eingeplant haben. Und das ist auch, also wirtschaftlich macht es auch Sinn, den hat man ja auch den hat man auch ohne OKRs, hat man ja sozusagen immer wieder administrative Themen. Also man, kein Unternehmen arbeitet 100% nur an der eigentlichen Wertschöpfung, so, ne? Also jedes Unternehmen hat ja immer damit zu tun, irgendwelche Hygienefaktoren zu bearbeiten oder administrative Dinge also was da alles noch dazugehört, um eine Organisation zu betreiben. Und OKR bietet einfach nur einen klareren Rahmen dafür, dass eben so eine Sachen strukturiert passieren und nicht ad hoc, weil irgendjemand mal meint, wir müssen jetzt irgendwie an der Stelle was machen, wir können jetzt mal an der Stelle was machen.
Ja, das ist eine schöne Überleitung zum Titel nochmal, weil der Titel war ja OKRs, der nächste Hype oder sinnvolles Rahmenwerk für moderne Mitarbeiterführung. Und letzten Endes hast du ja quasi eben die Antwort gegeben, wenn ich es richtig einsetze, dann ist es ein sinnvolles Instrument, ein sinnvolles Rahmenwerk für moderne Mitarbeiterführung. Und moderne Mitarbeiterführung heißt, dass sich die führen, ja auch Gedanken machen müssen. Und das ist eigentlich der Anspruch an die Arbeit von Führenden, von Leadern, vielleicht auch ein bisschen, nicht nur vielleicht, sondern auch gewachsen ist. Das heißt also, OKRs können ihren Erfolg nur dann wirklich umsetzen, wenn die erarbeiteten Ziele zur täglichen Arbeit passen, zum Geschäft und wenn ich dann damit entsprechend Dinge transparent mache, die aber eben nicht Zusatzarbeit sein dürfen. Also sie müssen einfach in den gesamten Kontext reinpassen.
Absolut, ja, genau. Und da vielleicht, ich weiß gar nicht, ob wir das in der Form schon nochmal explizit gesagt haben, aber das Gute an OKRs oder das, was ich persönlich auch sehr schön finde, ist ja, dass die gemeinsam erarbeitet werden. Ne? Also es ist nicht so, dass sich eine Führungskraft hinsetzt und diese OKRs definiert, sondern dass das gemeinsam mit dem Team passiert. Dass man sozusagen, es gibt idealerweise die Unternehmensziele, die Unternehmens-OKRs, die quasi die klare Vorgabe sind. So, ne? Das ist uns jetzt wichtig im nächsten Zyklus. Und dann setzt man sich als Team zusammen, inklusive Führungskraft, aber inklusive auch aller Teammitglieder, und sagt, was können wir denn jetzt tun? Und in diesem relativ gleichberechtigten Prozess, also diese Workshops, die meistens einen Tag ungefähr dauern, wird dann gemeinsam als Team erarbeitet, wo sind unsere Stärke, wie können wir uns am besten einbringen dafür? Und das ist natürlich auch eine, also ich glaube, für neue Unternehmen, für Startups ist es, fühlt sich wahrscheinlich relativ natürlich an. Ich glaube, für sehr traditionelle Unternehmen mit starken Hierarchien ist es natürlich auch erstmal ein großer Schritt, diesen Umbruch zu wagen, wo eine Führungskraft eben nicht dafür da ist, Tag ein, Tag aus den Mitarbeitern genau und exakt vorzugeben, was sie zu tun haben und wie sie es zu tun haben, sondern eben dann die anderen Aufgaben der agilen Führung, also mehr Freiraum für die anderen Aufgaben der agilen Führung, ne, Richtung Coaching, Richtung irgendwie Mitarbeiter Weiterentwicklung sozusagen wahrnehmen zu können. Aber dass man da eben auch loslassen muss, ne? Also, okay, wir definieren jetzt am Anfang des Zyklus gemeinsam, was ist das Ziel für uns als Team? Und dann hat das Team eben die Möglichkeit, dieses Ziel mit den eigenen Stärken, mit den eigenen Kompetenzen, mit den eigenen Methodiken dann auch umzusetzen, so, ne? Und dann eben nicht alle 3 Tage gesagt wird, das machen wir jetzt übrigens nochmal anders und das Ziel ändert sich jetzt übrigens nochmal und so, ne? Das ist auf jeden Fall, ich glaube, das ist auch nochmal so ein Thema, was wir auch teilweise bei Kunden sehen, wo natürlich auch ein ganz starkes Umdenken erforderlich ist. Wo natürlich dann auch wichtig ist, dass die Führungskräfte einerseits den Mehrwert sehen, also wirklich verstehen, warum brauchen wir denn das jetzt überhaupt? Ne? Was ist denn jetzt überhaupt der Grund, dass der Vorteil, genau, also oder was sind eigentlich die Gründe von, die uns dazu zwingen, unsere Arbeitsweise zu ändern? So, ne? Also hat auch, also wenn man sagt, ja, 20 Jahre lang hat es doch super funktioniert hier mit unseren Hierarchien, warum kommt ihr jetzt schon wieder mit so einem tollen neuen Framework, so, wo dann im Zweifelsfall mir auch noch meine ganzen per Status sozusagen gewährten Privilegien und Rechte sozusagen vielleicht teilweise sogar genommen werden. Es muss ja, die Führungskraft muss ja selber auch überzeugt sein davon, dass das einen Mehrwert hat und dass es sozusagen für das Unternehmen, aber auch für sozusagen für den eigenen Bereich dann irgendwie einen Sinn macht. Also das ist total wichtig.
Da kommen wir zu meiner Aussage, zu meiner Einschätzung. Es gibt nicht agile oder klassische Führungskräfte, es gibt nur gute oder schlechte. Also ich kenne schlechte agile Führungskräfte, das sind vielleicht die, die man gar nicht überzeugt hat, dass sie in einem agilen Umfeld eben anders agieren müssen. Und auch im klassischen Umfeld gab es und gibt es immer noch gute Führungskräfte, die vielleicht auch schon vom Mindset her, von diesem berühmten agilen Mindset auch schon mal was gehört haben und das bevor überhaupt auch, wie du auch sagtest, so ein Manifest geschrieben wurde. Ja. Also insofern, die Führungskräfte müssen das verstehen, was die Zielsetzung ist. Das hast du ja vorhin auch schon erwähnt.
Und ich glaube, also ich tue mir auch immer ein bisschen schwer, das so immer allein auf den Führungskräften abzuladen, so, weil ich glaube, es hängt auch viel wirklich mit den Rahmenbedingungen zusammen. Ne? Ich glaube, also in meiner Erfahrung sind die meisten Führungskräfte, also die ich kenne, sind ja nicht irgendwie per se erstmal schlecht als Person oder so, ne? Oder sagen oder tun Dinge irgendwie bewusst, damit irgendwas nicht funktioniert sondern häufig liegt es meines Erachtens daran, dass ihnen entweder das nötige Werkzeug fehlt, also entweder nicht vom Unternehmen gegeben oder eben sozusagen einfach noch nicht gelernt, das kann ja auch der Fall sein. Und dass das Unternehmen falsche Rahmenbedingungen setzt. Also man kann, glaube ich, man muss sich ja immer, also wenn eine Führungskraft vom Unternehmen bestimmte Vorgaben kriegt, du musst das und das erreichen übrigens, und daran wirst du gemessen, dann wird diese Führungskraft natürlich daraufhin abzielen, das versuchen zu tun so. Und wenn, dann gibt es vielleicht die, die es gelernt haben oder die das irgendwie sowieso im Blut haben, die talentiert sind oder so, die das irgendwie hinkriegen, quasi diesen sozusagen die Brücke zu schlagen zwischen was möchte eigentlich das Unternehmen und was brauchen meine Mitarbeiter. Das sind dann wahrscheinlich die sehr guten. Und dann gibt es die damit eben Schwierigkeiten haben, da diesen Konflikt aufzulösen. Und das, ich glaube, da ist es auch immer eine Verantwortung des Unternehmens, da Rahmenbedingungen zu schaffen, die möglichst wenige solcher Konflikte hervorrufen. Ich weiß nicht, ob das jetzt war vielleicht ein bisschen umständlich ausgedrückt, aber ich weiß nicht, ob du weißt, worauf ich hinaus will.
Also ich habe es verstanden und vielleicht machen wir dann den Gegencheck. Letzten Endes, für mich ist es so, dass quasi das Thema Führung ja dann eben ganz oben anfängt. Also wenn ich als Inhaber, als Vorstandsvorsitzender, wo auch immer, oder als Vorstand, wenn ich Dinge verändern möchte, dann muss ich selber die Rahmenbedingungen schaffen für das Unternehmen und dann muss das eben dann auch entsprechend nach unten weitergeben. Ja. Und dann könnte ja OKR der erste Weg sein. Also wie kriege ich meine Struktur verändert?
Absolut, ja, genau.
Ich guck mal auf die Uhr und mein Ziel ist ja immer so bei so 45 Minuten rauszukommen. Da sind wir jetzt gut mit dabei. Meine letzte Frage ist immer an die Gäste, gibt es noch irgendetwas, was wir nicht besprochen haben, wo du sagst, das muss auf jeden Fall noch gesagt werden?
Ich glaube, man muss sich bewusst sein, wenn man so eine Methodik wie zum Beispiel OKRs einführt, dass das nicht einfach nur, das funktioniert nicht einfach nur so, weil man das macht, sondern man muss eine Idee haben, warum man das tut. Und ich glaube, da diesen sich einmal anzusehen, was sind denn eigentlich die Faktoren von draußen, die sich geändert haben in den letzten Jahren, die dazu führen, dass wir jetzt eben anders arbeiten müssen, das ist total hilfreich. Also ganz kurz vielleicht zusammengefasst, also es gibt ja im Prinzip so drei große Faktoren draußen. Es gibt einmal sozusagen die ganze technologische Veränderung, die dazu führt, dass wir mehr Möglichkeiten haben, ne? Also digitale Zusammenarbeit, Remote-Arbeit, viel mehr Tools, die einem auch die Arbeit erleichtern können. Da kommen aber auch alle jeden Monat neue, die man nutzen könnte. So, ne? Also das sind einfach sozusagen sehr viel Möglichkeiten, die durch die Digitalisierung und durch die Technologie entstehen. Auch beim Kunden, ne? Also auch beim Kunden werden ja die Ansprüche anders, weil technologisch viel mehr möglich ist. So, ne? Da haben wir sozusagen den einen Part Technologie, da haben wir den großen Part Markt, der sich ja geändert hat, also der ja viel schneller geworden ist sozusagen mit jeder Innovation, die jeden Tag auf den Markt kommt. Ändern sich die Rahmenbedingungen und das ist halt nicht mehr so wie früher. Also ich finde das Beispiel mal ganz, ganz spannend, so dass man, früher war es ja so, wenn ich ein Auto auf den Markt gebracht habe, neues, dann war der nicht gesättigt, dann gab es ganz viele Leute, die ein Auto haben wollten. Das heißt, mein Ziel als Unternehmen war, so schnell wie möglich, so viel wie möglich Autos zu produzieren. Ne? Also es ging halt ganz stark um Effizienz. So, habe ein paar Leute ans Fließband gestellt und gesagt, macht es bitte so schnell wie möglich, weil wir müssen die Autos loswerden. Heute ist der Markt gesättigt und es geht eigentlich viel mehr um Effektivität. Baue ich eigentlich das richtige Auto oder bin ich in der Lage, sozusagen die Kundenbedürfnisse zu befriedigen? Und wenn man dann sieht, dass so ein Auto von vom ersten Design bis zum Markteintritt 8 Jahre braucht, dann macht es heute eigentlich gar keinen Sinn mehr, weil ich weiß auch jetzt nicht, was sozusagen in 8 Jahren der Kunde haben möchte. Also so, das heißt, man muss ja viel schneller auf den Markt reagieren können. Man hat diese viel besprochene VUCA-Welt, in der sozusagen man nicht weiß jetzt, was ist der bestmögliche Weg, um irgendwie ein Problem zu lösen. Man wird jeden Tag quasi vor neue Probleme gestellt und man kennt die Lösung nicht. Und man muss sich sozusagen immer wieder neu drauf einstellen und dafür einen Rahmen zu schaffen, dass Leute dies tun können. So, ne? Und das ist, finde ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt fürs Thema OKRs, weil du brauchst keine OKRs, wenn du als Chef genau weißt, was deine Leute tun müssen, wenn du jeden Handgriff vorhersagen kannst. Dann kannst du dich einfach hinstellen und sagen, mach das bitte so, mach das bitte so. Wenn du es falsch machst, dann haben wir ein Problem so. Aber das geht halt nicht mehr. Also als Führungskraft ist das in den allerseltensten Fällen noch möglich, weil immer wieder andere Rahmenbedingungen kommen. Also sozusagen, ich habe das selber ja gemerkt, ich kann den Mitarbeitern, für die ich verantwortlich bin, nicht mehr sagen, du musst es genau so machen, du musst es genau so machen. Ich kann natürlich helfen, ich kann sagen, guck mal, wir haben das hier so und so gemacht, da haben wir die und die Erfahrung gemacht, aber letztendlich die Schlüsse, was ist der richtige Weg, müssen sie selber ziehen. Also das heißt, diese Freiheit, dass Leute selbst Verantwortung übernehmen, dass sie selber Entscheidungen treffen, dass sie selber sich weiterbilden, selber Dinge ausprobieren, die muss man den Leuten geben und das Vertrauen muss man den Leuten geben. Und dafür sind OKRs halt ein sehr, sehr gutes Framework. So. Der dritte Punkt ganz schnell, letztendlich auch die Mitarbeiter, ne? Also auch die Menschen haben ja ganz andere Anforderungen. Ne? Also der klassische Weg, 40 Jahre Karriere irgendwie und sich irgendwie Schritt für Schritt nach oben arbeiten, das ist ja, den gibt es sicherlich auch noch, aber das ist, glaube ich, nicht mehr so vorherrschend, wie das vielleicht vor ein paar Jahren noch war, sondern man hat ja jetzt viel mehr auch so, Mitarbeiter kommen rein, machen Teilzeit, machen Jobsharing, die ganze Gig-Economy wächst. So, ne? Also das heißt, du musst ja Rahmen schaffen, die es Mitarbeitern ermöglichen, sozusagen trotzdem innerhalb eines Unternehmens erfolgreich zu werden, auch wenn sie sozusagen nicht seit 40 Jahren gelernt haben, wie es in dem Unternehmen läuft. Und also das sind so die drei Aspekte, die ich glaube, die man betrachten muss. Und da sind OKRs, finde ich, eine sehr gute Möglichkeit, um da einen Rahmen zu schaffen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Sorry, das war ein sehr, sehr langes Schlusswort, aber
ja. Ja. Ist in Ordnung, ja. Weil es soll ja, eigentlich soll es ja kein Schlusswort sein, sondern die Frage, haben wir da irgendwas vergessen? Und letzten Endes kann man da ja auch mal ein paar Dinge zusammenfassen. Sehr schön und insofern, ich fand deinen ersten Satz von deinen drei Punkten sehr wichtig. Man sollte sich klar machen, warum man das macht. Und das ist ja natürlich eine Frage, die man sich eigentlich bei allen Sachen stellen sollte. Also warum mache ich etwas? Wo liegt mein Problem? Ich habe jetzt nicht irgendeine Lösung, sondern das Problem erarbeiten. Und warum ist das Problem auch relevant, dass ich es bearbeite? Und dann kann man sich überlegen, wie kann ich das Problem lösen? Aber was will ich erreichen? Warum mache ich das überhaupt? Das finde ich, das wäre sozusagen jetzt meine kurze Zusammenfassung und mein Hinweis auf deinen ersten sehr, sehr schönen Satz. Und der ist ja auch allgemeingültig. Gut. Gregor, dann würde ich mich bedanken für die Zeit, für den Podcast hier. Ich hoffe, dass unsere kleinen technischen Schwierigkeiten, die wir hatten, nicht allzu sehr die Aufnahme beeinflusst haben, unseren Redefluss nicht beeinflusst haben. Und insofern, ich wünsche dir alles Gute und bis demnächst mal wieder. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.